So sicher wie Gott seine Kinder in den Ofen steckt, so sicher wird er mit ihm im Ofen sein, sagte mal einst Charles Haddon Spurgeon. So sicher wie Gott seine Kinder in den Ofen steckt, so sicher wird er mit ihm im Ofen sein. Und wenn ein Christ allein ist, ist er in Wahrheit nicht allein. Obwohl er vielleicht alleine lebt, darf er sicher sein, dass immer jemand bei ihm ist. Und ich spreche nicht von einer menschlichen Person. Und auch wenn wir als Christen isoliert sind, Quarantäne ist heute ein bekannter Begriff, so ist Gott immer bei uns. Als Christ magst du vielleicht an einem einsamen Ort sein, entfernt von Familien, von deinen Freunden, aber niemals entfernt von Gott. Gott ist immer mit seinen Kindern. Und diese Wahrheit ist durch die Jahrhunderte hindurch eine Quelle unermesslichen Trostes für alle Heiligen geworden, die sich an einem einsamen Ort befunden haben. Missionare, Prediger, Evangelisten, aber auch Christen, die vielleicht den Job gewechselt haben oder die Stelle. Egal in welcher Situation sich der Gläubige befindet, Gott ist immer bei ihm, um ihn zu stärken. Ein Gläubiger mag von Freunden getrennt, vom Ehepartner verlassen, im Job entlassen, von einem Team abgeschnitten sein, aber trotzdem ist er niemals allein. Der Herr ist immer bei ihm. Und genau in einer solchen Situation befindet sich heute David in unserem Predigttext 1. Samuel 21. Allein, aber nicht allein. David auf der Flucht vor König Saul. Und zu dieser Zeit schien Davids Lage verzweifelt zu sein. Obwohl David auf der Flucht war, Zuflucht suchend in einer Höhle, war er umgeben von Saul und seinen Männern, die danach suchten, ihn zu töten. Dennoch war er in der Gegenwart und Gemeinschaft Gottes. Selbst wenn er allein war, war er nicht allein. Denn der Herr war immer bei ihm. Und der Predigttext sagt dir, dass Gott seine Kinder selbst in ihren verzweifelsten Situationen niemals loslässt. Und für diese Wahrheit, die wir heute anschauen werden, gibt uns der Predigttext heute die Beweise. Schlag mit mir gemeinsam auf, wir wollen zusammen lesen. 1. Samuel, Kapitel 21 bis Kapitel 22, Vers 5. 1. Samuel 21 bis Kapitel 22, Vers 5, das ist unser Predigttext heute. Die Seite 360 in unserer Gemeindebibel. Und David machte sich auf und ging. Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein? Und ist es kein einziger Mann bei dir? David sprach zu Achimelech, dem Priester: Der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt: Lass niemanden wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute habe ich da und dahin bestellt. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur den Frauen enthalten haben. Da antwortete David dem Priester und sprach: Die Frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als ich auszog. Auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein gewöhnlicher Auftrag ist. Und wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da, außer dem Schaubroten, die man vor den Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jedem Tag war aber dort vor dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen, der hieß Dog, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Und David fragte Achimelech: Gibt es nicht irgendein Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffe zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Der Priester antwortete: Das Schwert Goliaths, des Priesters, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, das liegt hinter dem Ephod in einem Gewand eingewickelt. Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach: Es gibt nichts seinesgleichen, gib es mir. Und David machte sich auf und floh an jedem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gath. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie in Reigen sangen: Saul hat seine 1000 geschlagen, David seine 10.000? Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich vor verrückt unter ihren Händen und kritzelte an dem Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Knechten: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Sollte er denn in meinem Haus kommen? Kapitel 22. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren, und alle, die ein verbittertes Herz hatten, und er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab: Lasst doch meinen Vater, meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh in das Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Haret. Soweit Gottes vollkommenes und unfehlbares Wort. Das Thema meiner Predigt habe ich heute genannt, das kannst du im Handout sehen: In der Verzweiflung lässt uns Gott nicht allein. In der Verzweiflung lässt uns Gott nicht allein. Und der Autor gibt uns drei Beweise, dieses Thema zu untermauern. Und der erste Punkt, und das sind meine Punkte, und der erste Punkt: In der Verzweiflung versorgt dich Gott. Das sind die Verse 1 bis 9. In der Verzweiflung versorgt dich Gott. Das letzte Mal, als wir im Samuel-Buch waren, war David in Gibea bei Jonathan. Er war auf dem Feld und sie haben sich gerade verabschiedet. Also Jonathan, der Glaubensbruder und Sohn von Saul, von David. Und nun ist David auf der Flucht. Und du siehst, wie David in die Stadt Nob kommt. Er ist nun an dem Ort, an dem sich die Priester aufhalten, die Priesterstadt. Silo wurde zerstört, also die Stadt Silo, zur Zeit Elis und seinen Söhnen, wurde zerstört durch die Philister. Und nun ist Nob die neue Priesterstadt. Und David trifft dort den verantwortlichen Priester Achimelech. Achimelech ist der Bruder von Achia. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Wahrscheinlich nicht, die Namen sind jetzt nicht so bekannt. Achia diente dem König Saul. In 1. Samuel 14 kannst du das lesen, als Saul unter dem Granatapfelbaum sitzt und dort läuft der Priester Achia vorbei. Und das sind Brüder, Achimelech und Achia. Ich weiß nicht, ob beide einen Spitznamen hatten oder wie die Eltern sie genannt haben, denn beide, ich glaube wahrscheinlich die Kurzform irgendwie Achi oder irgendwie so in der Art. Und in Vers 2 steht nun, dass Achimelech bestürzt, und in manchen Übersetzungen steht ängstlich, zu David kommt. Also er kommt ihm entgegen, weil David ganz alleine ist. Ich denke, jeder von uns, die meisten zumindest, sage ich mal, kennen David. Sie kennen David gegen Goliath. Mit großer Wahrscheinlichkeit kennt David noch viel mehr Menschen zu der Zeit, als David lebte. Jeder wusste, wer David ist. Und was macht dieser starke Kämpfer David, der den riesen Philister Goliath besiegt hat und dadurch den Volk Gottes, den Israeliten, einen Sieg über die Philister gebracht hat, nun hier allein in Nob, wo die Stiftshütte sich befindet? Ist David nicht der Held aus diesem Heldenlied: Saul hat 1000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen, und er kommt allein, ohne Bodyguards, ohne eine Armee? David ist allein. Kein Wunder, war das für den Priester eine merkwürdige Situation. Deswegen fragte ihn: Warum bist du allein, David? Es ist kein einziger Mann bei dir? In seiner Verzweiflung lügt David den Priester an und bittet um Brot oder um etwas zu essen. David hat nämlich kein Essen, er ist so schnell geflohen nach der Verabschiedung, dass er nichts mitgenommen hat, das beschreibt er ja. Doch David fragt nicht nur nach Brot, sondern auch nach einer Waffe. Und das musste dem Priester vielleicht schon verdächtig sein. Ein Krieger auf einer geheimen Mission für den König. Das macht Sinn oder kann Sinn machen. Eine Mission, die so eilig ist, dass er sofort losgeht und dabei nur das Wichtigste packt und das Essen vergisst. Auch das, okay, doch eine Mission, bei dem er Waffen braucht oder eine Waffe braucht und er hat keine dabei und fragt jetzt nach einer, das ist verdächtig. Ich meine, das ist ähnlich wie ein Betrüger, der sich als Handwerker ausgibt, der kommt bei dir rein und sagt, er muss was an deiner Heizung tun, hat keine Werkzeug dabei und fragt nach deiner Rohrzange. Das ist verdächtig. Und unser Text liefert schon so viel Spannung hier in den ersten Versen, dass es nur noch schlimmer wird. Schau mal in Vers 8. An jedem Tag war aber dort vor dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen, der hieß Dog, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. David war also nicht der einzige Diener Sauls beim Priester Achimelech. Sauls Diener Dog war auch da. Warum er eingeschlossen war, das wissen wir nicht. Doch der Autor erwähnt explizit, dass Dog da war, dass er es mitbekommen hat. Und das wird für das nächste Mal wichtig sein. Versuch dir einfach nur zu merken, Dog war da und bitte nicht in der Geschichte vorspicken. Dann nimmst du dir die ganze Spannung weg. Ich denke, jeder, der Davids Situation betrachtet, er ohne Essen, ohne Waffe, auf der Flucht, versteht, wie verzweifelt David ist, in welcher Lage er sich befindet. Ich meine, jemand, der nach deinem Leben trachtet und dass du so schnell fliehst, dass du nicht mitnimmst, ist eine ernsthafte Situation. Und dann machst du dir nicht Gedanken, da noch ein bisschen Brot einzupacken oder Essen und Waffen zu nehmen, sondern du machst dich sofort auf. Eine verzweifelte Flucht, nun auf der Suche, einen Zufluchtsort zu finden, Essen zu finden, einen Schutz zu finden vor Saul und seinen Männern. Und in dieser verzweifelten Situation lügt David und sündigt. Die Bibel, das Wort Gottes, das jeder vor sich hat, und wenn nicht, kann das aus dem Schrank nehmen, berichtet uns heldenhafte Geschichten von Gläubigen. Unsere Glaubensväter und David selbst, wie heldenhaft er gegen Goliath gekämpft hat in seinem Glauben an Gott. Doch genauso lesen wir in der gleichen Bibel, wie die Menschen in ihrem Leben gestrauchelt sind. Und genauso wie ich und du mit Sünde kämpfen. Und dieser Abschnitt, die ersten 9 Verse, die lehren uns nicht, in der Verzweiflung lügen zu dürfen. Vielmehr solltest du dir die Frage stellen in dieser Situation, was macht Gott? Was macht Gott hier in diesen Versen? In diesen Versen zeigt nämlich Gott seine Treue und Gnade gegenüber David, indem er ihn mit dem täglichen Brot versorgt. In einer Randbemerkung, einer kleinen Notiz, gibt uns der Autor wieder, dass der Tag, an dem David in den Tempel kommt oder in die Stiftshütte kommt, der Sabbat ist. An diesem Tag wurden 12 neue Schaubrote gebacken und ausgetauscht mit dem von der letzten Woche. Und die Brote, die ausgetauscht worden sind, also die alten Brote, die wurden den Priester gegeben, dass sie die essen dürfen. Und die neuen wurden dem Herrn geweiht. Als Erinnerung, es war der Dienst der Erinnerung, dass Gott sein Volk mit dem Brot versorgt hat in der Wüste. Das war die Erinnerung mit diesen Broten. Und die Priester durften an jedem Sabbat nicht nur das Brot backen, sondern auch das Brot essen und sich daran erinnern, in besonderer Weise mit dem Volk, dass Gott sein Volk versorgt mit dem täglichen Brot. Der Priester Achimelech hatte verstanden, dass es bei diesem Brot, bei diesen Schaubroten, nicht darum ging, dass nur die Priester das essen durften, sondern es ging um die Barmherzigkeit, die Gott ihnen erweist. Und an jedem Sabbattag erinnert sich das Volk daran, dass in der Wüste Gott sie versorgt hat. Er war ihm barmherzig. Und jeder Priester, bei jedem Bissen des Brotes, erinnert sich daran, dass Gott barmherzig ist und sie mit dem täglichen Brot versorgt. Das ist der Punkt, den auch Jesus im Neuen Testament macht, als die Pharisäer die Jünger anklagen, warum sie auf einmal die Ehren vom Feld abstreifen am Sabbattag, diese klein machen und essen. Es geht um die Barmherzigkeit, die gezeigt werden soll. In Matthäus 12, Vers 1 bis 8 kannst du das nachlesen von der Begebenheit mit Jesus und den Jüngern und den Pharisäern. Und hier erweist der Priester dem David die Barmherzigkeit und gibt ihm dieses Brot, das David so dringend benötigt. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der sich jetzt Gedanken macht und sich fragt, hat David das überhaupt verdient? Er hat den Priester angelogen, er hat gesündigt. Hat David verdient, von Gott versorgt zu werden durch diese Schaubrote? Hat er verdient, dass man zu ihm gnädig ist und ihm gibt, obwohl er falsch gehandelt hat? Das hat er nicht verdient. Auch das ist ein Gedanke, der eine oder andere hier haben kann. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Gedanken, hatten sie vielleicht schon mal selber. Und ich rede nicht nur von den erwachsenen Kindern, denn genauso haben Kinder diese Gedanken. Woher weiß ich das? Nicht nur, weil ich Kinder habe, sondern weil Kinder so ehrlich sind und es aussprechen. Papa, das hat er nicht verdient. Doch wenn es um den Gedanken geht, dann lass mich klar sein. Wer von uns würde überhaupt Essen auf dem Tisch haben, wenn es darum ging, es sich zu verdienen? Ich denke, wir wären alle nur noch Haut und Knochen. Das Einzige, was wir als Geschöpfe Gottes sagen können, ist das, was auch Jakob in 1. Mose 32, Vers 11 gesagt hat. 1. Mose 32, Vers 11 sagt Jakob zu Gott: Ich bin zu gering all deiner Gnade und Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Wir sind zu gering all der Gnade und Treue, die Gott uns erweist, indem er uns die Luft zum Atmen gibt, indem er uns die Kraft zum Arbeiten gibt, die Kraft, morgens früh aufzustehen. Und doch bekommt jeder von uns sein täglich Brot. Und der Ausdruck mit täglich Brot ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, dass Gott uns mit den Nötigsten versorgt, Dinge, die wir nicht verdient haben. Und doch zeigt Gott in seiner Gnade und Treue, zeigt Gott uns seine Gnade und Treue und versorgt uns mit den Dingen. Und so dürfen auch wir diese Gnade unseren Mitmenschen zeigen. Gott sorgt für sein Kind David und Gott sorgt genauso für dich. Selbst wenn du unter schwerer Last, in tiefster Depression oder in Verzweiflung nicht weiter weißt, so sorgt Gott für dich. Er gibt dir dein täglich Brot. Das ist der erste Punkt, den uns der Autor hier gibt. Gott sorgt für dich. Der zweite Punkt, damit du weißt, dass Gott dich in deiner Verzweiflung nicht alleine lässt, ist, dass er dich aus der Verzweiflung zum Lobpreis führt. Aus der Verzweiflung führt Gott dich zum Lobpreis. Und das sind die Verse 10 bis 15, die der Autor uns hier gibt im 1. Samuel 21, 10 bis 15. Manchmal fragt man sich, wenn man Menschen sieht, die etwas Offensichtliches, offensichtlich Dummes tun, was macht er da? Ein Mann zum Beispiel, er hat einen riesen Baum in seinem Garten und diesen möchte er fällen. Er hat noch niemals im Leben einen Baum gefällt, aber er denkt sich, das kann doch nicht so schwer sein. Er macht YouTube auf, schaut sich ein paar Videos an und schreibt sich einen Tipp auf. Säge die Äste vorher ab, dann ist es einfacher. Und so macht er sich auf, er geht in den Baumarkt, er kauft sich eine ordentliche Säge. Er klettert auf den Baum mit einer Leiter, er stellt sich auf einen Ast und da ist der Baumstamm. Er muss ja den Ast absägen, war ja der Tipp. Und er fängt an zu sägen. Jeder von uns, der dieses Bild vor Augen hat, wie dieser Mann auf dem Ast steht und da der Baumstamm ist und er fängt an zu sägen, fragt sich, was machst du da? Das ist offensichtlich etwas Dummes. Er wird kaum zu Ende sein und fällt er runter mit dem Ast. Wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Verse 10 bis 15, fragst du dich nicht auch, David, was machst du da? Ich meine, lasst uns nochmal erinnern an die Geschichte David gegen Goliath. David hat gerade das Schwert von Goliath, von Abimelech bekommen und er sagt, es gibt keinesgleichen unter diesen. Also ein einzigartiges Schwert, das er von dem Priester bekommen hat. Goliath, ein Philister aus der Stadt Gath. 1. Samuel 17, Vers 4. Dieser Goliath aus Gath wurde von David mit einem einzigen Stein und einer Schleuder besiegt. Danach nahm David das Schwert von Goliath, hat ihm den Kopf abgehauen, diesen Kopf nach Jerusalem gebracht und das Schwert befindet sich jetzt in Nob, wo David es genommen hat. Ein Schwert, das einzigartig ist. Und mit diesem Schwert geht er in die Geburtsstadt Goliaths. David, was machst du da? Man würde eine Kuh, die ganz genau weiß, was passiert, wenn sie zum Schlachter geht, da freiwillig und glücklich hinspazieren? Wahrscheinlich nicht, aber David, er läuft mit dem Schwert von Goliath und spaziert in der Stadt Gath rum. Suchend nach einem Zufluchtsort vor Saul. Und daran siehst du, wie verzweifelt David ist. Wir wissen nicht genau, was sich David gedacht hat, aber sehr wahrscheinlich dachte er sich sowas in der Art, dass er, ein großer Krieger Sauls, von Saul verworfen wurde, auf der Flucht ist und nun zu den Feinden Sauls überlaufen kann und ihm Schutz bieten. Doch die Knechte von dem König Achis dachten anders als Saul. Schau in Vers 12, 1. Samuel 21, Vers 12. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat seine 1000 geschlagen, David aber seine 10.000? Ich arbeite in der Softwarebranche und da ist ein Thema ganz wichtig, die Sicherheit einer Software. Wir hören oft von Hackerangriffen in den Nachrichten, wie wieder etwas gehackt worden ist und das bedeutet, jemand nutzt die Schwachstelle oder Schwachstellen einer Software aus und will sich die Daten ergaunern, um diese dann zu verkaufen für viel Geld. Und in diesem Kontext, wenn man über Hacker spricht, sagt man sehr oft, es ist eine Persona non grata. Es ist keine gern gesehene Person. David ist in der Stadt Gath genauso eine Persona non grata. Er ist nicht gern gesehen. Ich meine, vielleicht hat David nicht gewusst, dass Goliath aus Gath kommt. Doch die Philister wissen es. Vielleicht hat David vergessen, dass er irgendwie 2000 Philister umgebracht hat, um Saul die Vorhäute dieser Männer zu bringen für die Tochter, die er dann geheiratet hat. Die Philister, sie haben das nicht vergessen. Und so wie wir heute Nachrichten haben, gab es auch damals so etwas Ähnliches. Das erklärt nämlich, warum in Gath, circa 30 Kilometer Luftlinie entfernt von Gibea, das Heldenlied Davids gesungen wird. Saul hat 1000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. Die Knechte erkannten David. Es gab damals keine Flugblätter, die man aufgehängt hat, an irgendwelche Laternen gesucht und ein Bild von der Katze oder wie im Wilden Westen ein Most Wanted Bild und mit Belohnung. Sowas gab es damals nicht. Die einzige Erklärung, warum die Knechte David erkannt haben, ist, dass sie David gesehen haben auf dem Schlachtfeld. Entweder als David gegen Goliath gekämpft und ihn besiegt hatte, oder in einer anderen Schlacht, die sie überlebt haben. Doch die Männer erkennen David. Und jetzt merkt David, nachdem die Knechte es dem König gesagt haben, sein Plan ging nicht auf. Absolut törichter Plan, den er hatte. Und er bekommt große Angst, sagt uns der Predigttext. Sie haben David gefangen genommen. Das können wir daraus ableiten aus dem Vers 14. Da steht, dass er unter ihren Händen war. Das ist ein Ausdruck für die Gefangenschaft. Und in dieser Verzweiflung, oder in seiner Verzweiflung, lügt David nicht nur, sondern er stellt sich auch verrückt. Das ist nicht der schönste Moment, den David hier zeigt aus seinem Leben. David wird freigelassen, weil der König von Ais nicht mehr Verrückte haben will. Er hat schon genug. Das ist so in meinen Worten wiedergegeben. Nachdem ich jetzt so die Geschichte ein bisschen zusammengefasst habe, fragst du dich vielleicht, wo ist denn der Lobpreis, zu dem Gott David geführt hat, mit dem ich eingeleitet habe, diese Verse? Das ist eine Geschichte, aus der Psalmen gemacht sind. Mindestens zwei Psalme sprechen über dieses Ereignis, das David erlebt hat, die David selber schreibt. Und in einem Psalm hat Andreas heute in der Schriftlesung gelesen, der Psalm 34. Und genauso kannst du dir aufschreiben, der Psalm 56. Es fehlt uns die Zeit, beide Psalme anzuschauen, um Davids Situation besser zu verstehen. Doch wenn wir nur mal den einen Vers in Psalm 56 nehmen, der Vers 9, Psalm 56, Vers 9, da sagt David, der gleiche historische Kontext, in dem der Psalm entstanden ist, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? David hat viele Tränen vergossen in seiner Verzweiflung. Und doch rühmt er Gott in Vers 9 in dem gleichen Psalm 56. Und ich kann dir nur empfehlen, dir heute Abend oder die Woche mal Zeit zu nehmen und beide Psalme zu lesen, damit dieser Kontext dir noch deutlicher wird, um Davids Verzweiflung noch mal schöner und größer werden zu lassen in dem Kontext, dem Lobpreis, den Gott ihn dann führt. Vielleicht fragst du dich, im Psalm 34, den Andreas gelesen hat, wird Abimelech erwähnt. Und das ist nicht der gleiche Name wie König Achis. Abimelech ist eine Art von Anrede, die man damals benutzt hat für den König. Also es war Abimelech Achis, der König Achis sozusagen von den Philistern. Und David stellt sich verrückt vor diesem König. Es ist diese eine Geschichte, die wir in der Bibel haben, an dem sich David verrückt stellt. Deswegen ist der Kontext hier auch in beiden Psalmen klar. In diesem Psalm 34, oder David sagt nicht in diesem Psalmen, dass er aufgrund seines Versagens, dass er aufgrund seines Einfallsreichtums, weil er sich verrückt gestellt hat und es ja erfolgreich war, dass das sein Problem gelöst hat. Sondern David gesteht ein in beiden Psalmen, dass Gott der Handelnde ist. Psalm 34, Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Vers 7 im gleichen Psalm 34. Als dieser Elende rief, und hier spricht er von sich selber, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Und Psalm 34, Vers 19, hör gut zu. Der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das bedeutet nicht, die es nicht sind, dass der Herr entfernt ist, sondern es ist ein Ausdruck der besonderen Nähe Gottes in dieser Zerbrochenheit, die David erlebt hat. David beschreibt, er hatte Angst. Er nennt sich selbst elend. Aber in diesen Psalmen zeigt er so schön, dass Gott ihn errettet hat. Und deswegen leitet er diesen Psalm auch ein. Er beginnt eigentlich von Anfang. Diese Situation ist schon passiert. Er schreibt diesen Psalm im Nachhinein und leitet ein in Vers 2 und 3 im Psalm 34. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Nicht nur zu der Zeit, zu dem es ihm gut geht. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich den Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Gott hat David aus der Verzweiflung zum Lobpreis geführt. Und das ist die Wahrheit, die du aus diesem Punkt mitnehmen kannst. Du weißt am besten, wie du mit deiner Verzweiflung oder in deiner Verzweiflung umgehst. Du weißt am besten, welche Gedanken dich niederdrücken und die dich noch mehr dazu bringen, deprimierter zu sein. Doch in dieser Lage darfst du wissen, mit vollster Sicherheit, dass der Herr denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft dir, er hört dich, er führt dich wieder heraus, damit du ihn loben kannst. Dieser Lob beinhaltet auch das Wissen, das ist der dritte Punkt, dass Gott durch die Verzweiflung wirkt. Gott wirkt auch durch deine Verzweiflung. Und das sind die Verse 1 bis 5 im 22. Kapitel vom 1. Samuel. Lass uns diese nochmal zusammen anschauen. Die Verse 1 bis 5. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster. Und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpeh in Moab und sprach zum König von Moab: Lass doch meinen Vater und meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor dem König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh in das Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Haret. Davids Familie hat sich auch nicht in Sicherheit gefühlt und suchte Zuflucht und Schutz bei David vor Saul, dem König. Und David geht zum König von Moab und bittet einen Platz für seine Familie, bis er weiß, was Gott mit ihm vorhat. Warum? Warum soll der König von Moab der Bitte Davids nachgehen? Ich meine, er hat es getan, wir haben es gelesen. Doch warum? Stell dir folgende Situation vor. Drei Menschen kommen zur Mafia und sie bitten um einen Unterschlupf bei ihm. Und eine von diesen drei Personen, sie geht vor zum Chef, zum Mafia-Boss und sagt: Unsere Oma war eine Gambino, va bene? Oh, si, si, va bene, Familia. Alle werden herzlich aufgenommen, umarmt, es gibt Küsse und sie finden ein Bett, was zu essen und einen Schutz. Ich will natürlich nicht sagen, dass die Moabiter wie die Mafia sind. Es geht mehr um den Familiennamen aus diesem Beispiel. Denn wenn du mal in Davids Familienlinie schaust, dann findest du dort einen wichtigen Hinweis. Für alle, die sich mal gefragt haben, warum die Bibel so viele Kapitel hat, wo der Stammbaum erwähnt wird. Es ist Gottes Erlösungsgeschichte mit seinem Volk, die wichtig ist an verschiedenen Stellen, und die werden eben offenbart durch den Stammbaum. So, wir haben David. Er steht vor dem Moabiterkönig, und wir haben seinen Vater Isai mit seiner Frau oder mit Davids Mutter, und auch er steht vor dem Moabiterkönig. Und wenn wir jetzt weiter schauen, Davids Opa, dann finden wir dort Obed. Und wenn wir dann weiterschauen, Davids Uropa, Boas. Und wen hat Boas geheiratet? Ruth, die Moabiterin. Wir können nicht genau sagen, wie groß das Argument war mit dem Stammbaum bei der Entscheidung des Moabiterkönigs. Doch wir können annehmen, dass dieses Argument gezählt hat. Es war sicher kein Nachteil, dass David nachweisen konnte, in seiner Familienstammlinie, Abstammungslinie, eine Moabiterin zu haben bei einem moabitischen König. Nach dem, was wir jetzt wissen, wirft das nicht ein neues Licht oder ein interessantes Licht auf Naomi, die als Israeliterin mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen geflohen ist in das Land Moab? Ihr Mann ist gestorben. Ihre Söhne, als sie geheiratet haben nach der Hochzeit, verging eine Zeit, sind gestorben. Naomi war in einer verzweifelten Lage und doch hat Gott sie auf den Weg geführt. Und dieser Weg von Naomi oder Naomi, je nachdem welche Übersetzung, war die Vorbereitung für die Moabiterin Ruth und den Israelit Boas. Und diese Vorbereitung mit Ruth und Boas war eine Vorbereitung auf David, der nun Zuflucht findet bei dem moabitischen König. Wir können ganz sicher sein, dass die Geschichte, in der wir leben, kein Zufall ist. Wir wissen, dass Gott souverän ist. Es ist Gottes Geschichte mit uns, Gottes Geschichte mit seinen Kindern. Es gibt keine Zufälle. Und so gibt es auch in unserem Leben keine Zufälle. Alles ist von Gott gewollt. Alles ist von Gott vorbereitet. Und Gott gebraucht Zweifel, um seine Geschichte zu offenbaren und zu führen. In Vers 5 bekommt David von einem unbekannten Propheten die Aufforderung, nach Juda zu gehen. Und hier siehst du, wie David auf den Propheten hört und tut, was er sagt, im Gegensatz zu Saul, der vor dem Propheten Samuel das Wort Gottes bekommen hat und nicht gehört hat, ungehorsam war und deswegen ihn Gott auch als den König über Israel verwirft. Aus der Zeit in der Höhle Adulams, in der David sich befunden hat, schreibt David weitere zwei Psalme, mindestens weitere zwei Psalme, wie Gott zu David ruft in seiner Verzweiflung und um Gnade bittet. Es ist der Psalm 57 und der Psalm 142. Psalm 57 und 142. Und in diesem Psalm 142 schreibt David, dass er zu Gott schreit, dass er zu Gott fleht. Er schüttet seine Klage vor ihm aus. Doch David schreibt auch in diesem gleichen Psalm, dass wenn sein Geist in ihm verzagt ist, Gott seinen Pfad kennt. David findet Zuflucht nicht in der Höhle Adulams. Er findet Zuflucht nicht beim moabitischen König. David findet Zuflucht bei seinem Gott. Und das drückt David in diesem Psalm 142 aus. Dieser Psalm ist aus dieser Verzweiflung entstanden. Gott führt dich auch in deiner Verzweiflung. Auch wenn du manchmal das Ziel nicht sehen kannst oder den Zweck, den Grund, warum du jetzt in dieser Verzweiflung, in dieser Depression bist. Gott hat ein Ziel und Gott erreicht immer sein Ziel. Und zum einen möchte er, dass du durch die Situation Christusähnlicher wirst. Zum anderen möchte er, dass du durch diese Situation abhängiger wirst von Gott. Du darfst dir als Kind Gottes sicher sein, dass Gott gnädig und treu ist und dass Gott dich niemals verlässt. Warum? Warum dürfen wir diese Gewissheit haben? Weil der Sohn Gottes an unserer Stelle gestorben ist und verlassen worden ist von Gott, dem Vater. Er sagt es am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weil Jesus verlassen worden ist von seinem Vater, von Gott, dürfen wir als seine Kinder die Gewissheit haben, dass wir im Glauben durch die Gnade allein an Gott niemals verlassen werden. Und dieses Wissen sollte uns zum Lobpreis führen. Und ich möchte mit diesen drei Versen schließen, mit denen auch David Psalm 57, die David im Psalm 57 geschrieben hat. Das Wissen, dass er niemals verlassen wird von Gott. Er schreibt im Psalm 57 die Verse 10, 11 und 12, die wir lesen. Und danach wollen wir beten. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und reine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in deiner Gnade das Wissen gibst oder die Wahrheit gibst, dass wir niemals verlassen sind. Selbst in unserer Verzweiflung, selbst in unserer schwierigsten Situation, selbst wenn wir versagen, so wie David, und sündigen, selbst wenn wir verfehlen, so wissen wir, dass du treu und gnädig bist und uns vergibst und uns ganz nahe bei dir hältst. Denn die, die wir zerbrochenen Herzens sind, sind unter deinem Schutz, unter dem Schatten deiner Flügel. Und wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns gegeben hast und bitten dich, dass dieses Wort uns auch durch die Woche hindurch stärkt, dass es uns ermutigt und dass wir Trost finden in jeder Situation, die uns begegnen wird. Denn selbst da wissen wir, dass es keine Zufälle gibt. Du lenkst unseren Weg, du kennst uns, selbst wenn wir in unserem Herzen verzagen. Wir danken dir dafür. Amen.